Ich weiß noch, wie ich mit 12 Nachtwache gemacht habe, als meine Mama am Sterben war. Und wir hatten kein Licht, das heißt, wir hatten nur eine Kerze. Also ich war 12 oder knappe 13 und ich wollte das. Ich habe es Papa gesagt, ich will das. Und er hat mir das zugetraut, weil er wusste, wie erwachsen ich bin für mein Alter.
Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch.
Ich freue mich heute bei einer Frau zu Gast zu sein, die ich, und jetzt gebe ich es zu, schon länger kenne als sie mich. Der Fan-Moment ist natürlich da, aber umso schöner ist es, wenn man jemanden seit Kindheitstagen meint zu kennen, als Star beobachtet und genau bestaunt hat und heute gegenüber sitzen kann als reife Frau, die ein bewegtes Leben hinter sich hat und mit mir heute anlässlich unserer Ausgabe zum Thema Familie über ihre Familie spricht. Und wer wäre berufener als sie? Herzlich willkommen. Schön, dass ich bei dir sein darf, Patricia Kelly.
Oh, danke schön. Vielen Dank. Viel zu viel schöne Worte über mich. Aber
liebe Patricia, wenn das Stichwort Familie fällt, dann fällt automatisch, meistens schon im zweiten Atemzug, das Wort Kelly, die Kellys, ja. Die Familie schlechthin. Du entstammst einer Familie, die sehr früh auch in deinem Leben in der Öffentlichkeit stand, immer unter Beobachtung stand und auch als Familie wahrgenommen wurde. Mhm. Du selbst bist ein starker Familienmensch, das kommunizierst du auch. Was ist für dich Familie, beziehungsweise auch aus so einer prominenten Familie zu stammen?
Also Familie ist für mich mein Herz, ja, das ist mein alles auf dieser Erde, so. Und weil ich natürlich in erster Linie ein Kind Gottes bin. Ja, das heißt, Gott ist erstmal alles für mich. Aber im gleichen Zügen ist meine Familie alles. Also ich kann das, ich glaube, die Liebe ist ja nicht etwas, was man trennt. Oh, das ist die Liebe zu Gott, die Liebe zu der Familie, sondern ich glaube, Liebe ist eine Einheit. Und deswegen ist, vielleicht ist meine Family auch ein Ausdruck, also meine kleine Familie, meine große Familie, von der Liebe Gott. Von der Liebe von Gott zu mir, könnte man das so sagen?
Mhm. Schön.
So dass es für mich das Wichtigste ist. Die Liebe ist für mich Gott und Gott ist alles für mich. Ohne ihn wäre ich heute gar nicht da. Und meine Familie, die er mir geschenkt hat, weil das ist ein Geschenk, das habe ich mir selber nicht ausgesucht. Okay, ich habe meinen Mann ausgesucht, ja, und das ist das Beste, was ich jemals getan habe. Aber es war auch, würde ich mal sagen, ein großer Teil auch Fügung. Ja.
Dieses aus einer Familie zu entstammen, in deinem Buch, das du geschrieben hast, beziehungsweise auch, dass es auch als Hörbuch gibt oder auch wenn du in Interviews bist. Und jetzt auch, du bist als Keynote-Speakerin eigentlich im gesamten deutschsprachigen Raum und darüber hinaus unterwegs und erzählst deine Geschichte auch erstmals. Und wenn man euer Leben, dein Leben verfolgt hat, dann gibt's da Meilensteine, die man vielleicht schon gehört hat. Aber dazwischen gibt's ganz viel echte Patricia hautnah, Gedanken, Ängste, Befürchtungen, Hoffnungen, Momente, wo du auch schlucken musstest, wo du das Leben anerkennen musstest, wie es ist. Und du erzählst darin sehr, sehr, sehr offen und auch in deinen Keynotes, wie sich das Leben für dich gestaltet hat und dass du schon sehr früh ein Bühnenmensch und Familienmensch gewesen bist. Wie war das damals, als du so 4, 5 Jahre alt warst?
Ich fühle mich sehr gesegnet, dass ich in eine Großfamilie geboren worden bin mit Eltern, die mich sehr geliebt haben. Und ich hatte eine traumhafte Kindheit. Ich wollte mit 5, in der Tat. Und Papa wollte, dass ich zu Hause bleibe, meine Mama, mit den kleinen Babys. Weil am Anfang war die Kelly Family war ja nur am Wochenende. Also erstmal war das nur zu Hause wirklich eine Sache aus Leidenschaft. Aber jetzt zurück zu der großen Frage. Also ich fühle mich sehr gesegnet, dass ich in eine Familie geboren worden bin, wo sehr viel Liebe war. Und dass ich meine eigene kleine Familie auch so gestalten dürfte. Also das, ich weiß noch, als junges Mädchen, ich wollte die große Liebe. 13, 14, 15, 16, da ne, waren schon mal die ersten so Verliebtheitsgefühle und so. Und ich weiß noch, meine Freundinnen rechts und links, dann waren die schnell mit jemand zusammen oder so. Und für mich war das ganz klar vom Anfang an. Ich habe immer gesagt, nein, ich werde keine Kompromisse machen. Ich möchte die große Liebe oder gar nichts. Mhm. Das war so in mir geankert. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache gewesen in meinem Leben, wenn ich zurückblicke. Damals war es mir nicht so bewusst, weil ich habe auf die Liebe gewartet quasi. Und es ist ja nicht selbstverständlich, das weiß ich auch, dass Liebe ein Geschenk ist irgendwo.
Ist das was du auch von deinen Eltern gelernt hast? Denn wann immer man dich sprechen hört, wenn man dir zuhören darf, dann spürt man schon in deinen Zeilen, ohne dass du das Wort Liebe erwähnst, dass die Partnerschaft deiner Eltern sehr getragen war und du von dieser Partnerschaft und Liebe auch getragen warst.
Absolut, absolut. Es war die große Liebe. Man muss auch sagen, meine Mama war ja die zweite Frau von meinem Papa. Also er hatte sich ja trennen lassen, als er meine Mama kennengelernt hat. Und das habe ich als Kind natürlich alles gar nicht so mitbekommen. Aber ich bin in eine absolut liebevolle, harmonievolle Familie groß geworden. Und meine Mama war das Zentrum dieser Liebe. Ja. Mhm. Wenn mein Vater vielleicht der große Visionär und Kopf war oder Brain, war meine Mama das Herz und das Zentrum des Glaubens. Ja. Mhm. So würde ich das beschreiben. Von daher, ich spreche viel von meinem Vater in der Tat, aber der große Einfluss kam von meiner Mama. Mhm. Also im Sinne von Spiritualität, also Glaube und die Liebe.
Und dein Vater war dafür der Künstler, der Lebensmensch, genau. der die Bühne gebraucht hat.
Ja, genau. Und auch er war auch ein big thinker, also immer think big. Also der konnte nichts mittelmäßig. Das ist der so, das ist ja auch, muss ich an die Bibel jetzt denken, weil dass Jesus gesagt hat, ich mag keinen Mediocrity, wie sagt man, Mittelmäßigkeit. Mein Vater war wirklich alles oder gar nichts, so war er und Gott segne ihm. Und der war sehr mutig, weil sicherlich hat er auch sehr viele Fehler gemacht, indem er vielleicht, ich sag mal jetzt, seine Vision, seine Projekte, er hat vielleicht nicht eingeschätzt, vielleicht, dass es doch hier oder da für einige von uns bestimmt mal da und da einen kleinen Schaden. Also das war ihm nicht so bewusst.
Das ist auch viel wahr. Genau. Wenn man eure Biografie anschaut, was ja wirklich unfassbar bewegend ist, ist, dass er immer wieder was Neues ausprobiert hat. Dass
total,
es immer wieder was Nächstes gab. Zum einen gab es dieses Lokal, ich glaube in Spanien, von heute auf morgen.
Total.
Dann gab es dieses, wir steigen alle in den Bus und wir fahren jetzt nach Rom.
Genau.
Das waren alles Ideen, die in seinem Kopf entsprungen sind.
Ja, total, total.
Und musstet ihr da mit? Habt ihr wirklich eine Wahl gehabt oder war das war einfach so? Papa hatte die Idee und wir gingen mit.
Ja, ist so. Also ich sag mal so, ich war schon sehr jung, deswegen ich habe das nie, also ich für mich war das ein großes Abenteuer. Mhm. Also ich habe tatsächlich von dieser Zeit, wo ich klein war und jung, nur profitiert. Aber sicherlich ab dem Moment, wo Mama dann weg war, war die Balance nicht mehr da. Ja, weil sie hat, glaube ich, in Balance gehalten. Mhm. Ja. Und
wie alt warst du, als deine Mutter verstorben ist?
Meine Mama starb, als ich, ich war noch 12, sie starb am 10. November und ich wurde 13 am 22. November. Das heißt, ich war knappe 13. Und Mama ist die wichtigste Person in meines Lebens oder Einfluss in meines Lebens, jetzt außerhalb jetzt meine kleine Familie, ganz klar. Mhm. Ja.
Hast du dann, weil du das Stichwort Balance angesprochen hast, man weiß ja, dass du und deine ältere Schwester, dass ihr sehr viel Verantwortung auch sehr schnell übernommen habt. Mhm. Du wurdest irgendwie auch zum Tourmanager, hast du in deiner Keynote kürzlich gesagt, zum Organisationstalent und du warst noch so unfassbar jung. Hast du auch für diese Balance gesorgt, die da vielleicht ein bisschen aus dem Lot gekommen war?
Ja, das hast du gut erkannt, ja. Ich bin schon, man sagt, sehr wie meine Mama, vom Gemüt, vom Charakter, also am ähnlichsten wie meine Mutter und auch vom Aussehen. Und ich habe sicherlich meinen Vater ein bisschen gezügelt, oder wie nennt man das, auch wenn ich sehr jung war. Ich habe schon eine vorsichtige. Ja. Also ich bin sehr analytisch und aber auch sehr emotional, aber ich ich denke eher so langfristig und nicht kurzfristig in dem Moment. Und ich denke, was hat es für Konsequenzen, wenn ich etwas tue oder wenn wir etwas tun würden? Und in der Tat, in den Keynotes, ich habe mich entschieden, über vieles zu sprechen, die ich sonst nicht erzähle, weil ich glaube einfach, dass viele Menschen heute auch, es ist eine schwere Zeit, und dass sie sehen, dass die Probleme sind überall, auch bei Menschen, die vielleicht denken, oh, das sind sehr erfolgreiche Menschen, die haben alles im Griff. Und nein, wir haben auch einen sehr harten Weg. Und auch heute haben wir auch unsere Struggles. Aber ja, ich glaube schon, also ich hatte auch verschiedene Rollen, also in meinem Leben. Ich sag mal so, als junge Frau, als meine Mama starb, also ich war ein Kind noch, 12, 13, da habe ich die Mutterrolle übernehmen müssen mit meiner Schwester Kathy, von heute auf morgen. Ich hatte keine Wahl. Beziehungsweise das war das, was man tun musste. Und mein Vater fiel in eine große Depression, als Mama starb mit Brustkrebs. Und wir hatten kein Geld. Wir hatten gar kein Geld. Wir hatten, der Strom ging aus zu Hause, weil wir die Stromrechnung nicht bezahlen konnten. Es war eine sehr, sehr harte Zeit. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich da, ich habe es gestern Abend in meine Keynote erzählt, zum ersten Mal. Das kam ja so plötzlich hoch. Und ich war nur 12, aber ich wusste, ich muss jetzt ganz groß sein. Die brauchen mich, weil die Kleinen waren 8 Monate, 2 Jahre alt, 4, 6, 8, 10. So, und Kathy, meine ältere Schwester, die für mich meine Heldin ist, ist 9 Jahre älter als ich. Und man weiß ja, dass Jungs in Teenie-Alter, die sind ja noch nicht so weit wie Mädchen. Deswegen, ich wusste, ich muss jetzt ganz groß sein und ich muss Kathy helfen. Und ich weiß noch, wie gesagt, gestern Abend kam mir das hoch, wie ich mit 12 Nachtwache gemacht habe, als meine Mama am Sterben war. Und das muss man sich überlegen. Also ich war, gestern habe ich gedacht, wow, Patricia, du warst ja nur 12 oder knappe 13. Und wir hatten kein Licht. Das heißt, wir hatten nur eine Kerze als Beleuchtung. Meine Mama sah jetzt ohne zu viel zu sagen, aber sah sehr, sehr mager aus. Menschen, die am Sterben liegen.
Sie tragen meistens den Tod ein bisschen auch im Gesicht.
So, und in dieser Dunkelheit habe ich dann, wir haben uns immer abgewechselt eine Stunde und ich wollte das. Ich habe es Papa gesagt, ich will das. Und er hat mir das zugetraut, weil er wusste, wie erwachsen ich bin für mein Alter. Aber ich weiß noch, dass ich Angst hatte. Und trotzdem war ich stolz, dass ich...
Dass du an ihrer Seite warst.
Genau. Und das ist so, das sind so Momente, wo ich, da kriege ich jetzt Gänsehaut, wo ich denke, die haben mich sehr geprägt. Und das Leben hat es so gemacht, dass man in einen gewissen Weg geht. Und aber ich bin nur dankbar heute, weil ich konnte davon so viel Kraft schöpfen. Zum Beispiel, als ich meine eigene Brustkrebserkrankung hatte, wusste ich, Patricia, das hast du geschafft und das wirst du auch jetzt schaffen. Und das ist diese, was man heute, man spricht viel von Resilienz, aber man muss ja dadurch, also der Mensch hat keine Wahl, das abzugeben. Und wenn du die Kraft hast, zu sagen, ich nehme das an und ich gehe da durch, dann, ja, wie sagt man, the reward, wie sagt man auf Deutsch, the reward. The reward is, also die, was man daraus entzieht,
was man daraus lernt, was man
genau,
mitnimmt.
Genau, ist Stärke. Und der liebe Gott gibt einen Stärke. Und ja, das Leben ist eine großartige Sache. Also ich staune jeden Tag, was alles so passiert in meinem Leben und um mich und meine Kinder, mein Mann und die Menschen, die ich liebe, meine Familie, Großfamilie.
Ich habe neulich ein gutes Buch in Händen gehalten und da ging es um das Thema Resilienz und da ging es unter anderem auch um die Menschen, die bei 9/11 ihr Leben verloren haben oder Menschen, die nach 9/11 weitergelebt haben. Und man hat sie untersucht und man ist draufgekommen, dass Menschen, die 6 Worte in ihrem Wortschatz haben, resilienter sind als andere. Und das ist, ich kann, ich will und ich werde.
Wow, ich kann, ich will, ich werde.
6 Worte, die mich begleiten, aber die ich, wenn ich dich sehe, wenn ich dich höre, jedes Mal ganz deutlich spüre. Du hast diese Kindheit, die wahrscheinlich andere Kinder überfordern würde oder für andere vielleicht dort schon einen Schaden begründen würde, weil sie so groß war, weil so viel von dir verlangt wurde. Du hast selbst Familie gegründet, du hast selbst den Brustkrebs kennengelernt oder face-to-face musstest ihm ins Auge schauen. Hast danach beschlossen, ich laufe jetzt einen Marathon, ich beweise jetzt, ich gehe durch einen Ironman, ich kann das, ich will das, ich werde das. Ich habe das Gefühl, du bist die Personifizierung von ich kann, ich will, ich werde. Oder gab es auch Momente in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch kann?
Die gibt es jeden Tag. Also die gibt es jeden Tag. Ich sehe mich gar nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, es stört mich fast, wenn Menschen, und ich weiß, das meinst du vom Herzen, sagen, oh, du bist so resilient oder so stark oder so. Und ich denke, ich sehe mich selber nicht so. Klar, sicherlich hat das Leben mir resilienter gemacht und eine gewisse Stärke gegeben. Mhm. Aber jedes neue Challenge, jede neue Herausforderung ist aufs Neue. Also das ist ja so, du fängst ja von neu an. Und deswegen, das ist mir unangenehm, sage ich mal. Also oder wenn Menschen sagen, du bist ein Vorbild für mich oder so, boah, das ist, es ist sogar ein Druck.
Ist dir zu groß?
Ja, das ist so eine Belastung tatsächlich. Mhm. Ich mag es nicht. Mhm.
Aber gleichzeitig sagst du das ja auch zum Beispiel über deine Schwester. Dass deine Schwester für dich auch so jemand ist, die ja genauso wie du Verantwortung übernommen hat, dass eure Mutter sich viel zu früh, by the way, einfach viel zu früh für Kinder, ist es immer zu früh, aber viel zu früh verabschiedet hat oder verabschieden musste von euch. Ihr beide habt einfach von einem auf den anderen Tag Verantwortung übernommen und ein Team geleitet. Ihr wart alles, ihr wart Unternehmerinnen, ihr wart Mütter, ihr wart Familienmenschen, ihr wart Koordinatorinnen, Stage-Manager.
Alles. Also wir haben alles. Also erstmal haben wir natürlich die Kinder versorgt.
Wie macht man das mit so Kleinen? Angelo war so klein.
Ja, Angelo war quasi das Baby und Kathy hat ihm, also Mama hat Kathy Angelo gegeben und Maite war mein Baby. Also Maite hat bei mir geschlafen und ich habe mich um sie gekümmert. Und dann der Rest auch. Ich meine, du weißt ja als Mutter, wie viel Arbeit Kinder sind auch. Das heißt also von Kochen, Putzen, Waschen,
aufpassen, beschäftigen.
So, und wir waren nicht nur 2-3 Kinder, sondern wir waren damals schon, wir sind 12 insgesamt. Mhm. Also waren zu Hause, weiß nicht wie viel waren wir, 8 oder 10. Also und dann Papa, der noch... er fiel in eine große Depression. Mhm. Das ist auch so eine Sache, weil Papa liebte Mama und er war...
Er hat auch die Liebe seines Lebens verloren.
Ja, er hat es auch nicht geglaubt. Für ihn war das so, Mama ging auch so schnell innerhalb eines Jahres, trotz die besten medizinische Versorgung. Sie war innerhalb eines Jahres einfach weg. Sie war weg. Sie war plötzlich nicht da. Und das ist so für meinen Vater. Er hat immer geglaubt, es passiert ein Wunder. Sie wird wieder aufstehen. Er hat es gar nicht so akzeptieren wollen.
Konnte es gar nicht realisieren.
Er konnte es nicht realisieren. Und dann ist er in eine große Depression gefallen.
Das heißt aber auch, er konnte euch gar nicht da gut auch hinbegleiten, wie man es heute vielleicht machen würde, dass man mit Kindern das aufarbeitet, was da passiert.
Nein, wir mussten auf ihm aufpassen, das auch noch, weil er hat dann Alkohol getrunken, um damit klarzukommen. Und er blieb im Bett die meiste Zeit des Tages. Also das heißt, wir mussten auch auf ihm aufpassen. Und ich kann es mit voller Bewusstsein sagen, dass Kathy und ich die Familie zusammengehalten haben und nach vorne gebracht haben. Nicht nur haben wir uns um die Kinder und Papa gekümmert, sondern wir haben dann auch quasi, dann sind wir auf die Straße gegangen, zum Beispiel den ersten Winter nach Mamas Tod in Paris in der Metro. Wir sind dann morgens im Dunkeln in der Metro reingegangen und sind erst abends, wenn es dunkel war, wieder rausgekommen und haben doch 5-6 Stunden in der Metro gesungen für ein paar Groschen, wo die Polizei kam und jagte uns. Also das sind Bilder für mich, die heute noch so, ich denke, wow, hast du das alles erlebt? Ja, das haben wir erlebt und dann irgendwann mal ging es auf Papa besser und Gott sei Dank, er hat auch durch Alcoholic Anonymous, also AA, aufgehört zu trinken. Und dann, danach ging es bergauf und peu à peu und wir haben uns ein Ziel gesetzt in der Metro. Wir werden eines Tages ein Stadion voller Menschen füllen. Ich meine, in eine Situation, wo wir kaum unsere Miete von 3 Hotelzimmern zahlen konnten, haben wir zueinander gesagt, wir werden eines Tages ein Stadion voller Menschen füllen. Wie crazy ist das? Da hätte jeder Psychologe gesagt.
Ihr seid völlig verrückt.
Völlig verrückt.
Ihr sollt euch realistische Ziele setzen.
So, genau, genau. Es ist auch verrückt.
Ja.
Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob das 10 oder 12 Jahre später, 96 war das, haben wir eine Stadiontour, 6 Stadions zwischen 60 und 80.000 Menschen gefüllt. Also das ist schon ein verrücktes Leben, was ich gefühlt habe.
Aber das ist es ja auch, wo man aus der Ferne, wenn man zuschaut, aus der Distanz betrachtet, auch diese Hochachtung empfindet. Woher habt ihr die Kraft genommen in dieser Dunkelheit und Kälte in der französischen Metro, in der U-Bahn-Station, wo ihr eigentlich nicht erwünscht gewesen seid, genau dort diesen großen Traum auf die Welt zu bringen, wir werden irgendwann ein Stadion füllen und dann so dran zu bleiben, bis es tatsächlich wahr wird. Und da warst ja auch du mit wieder ein riesengroßer Motor, dass dieser Traum auch in Erfüllung ging und warst eigentlich auch der Tourmanager.
Also was heißt Tourmanager? Also wir sagen, also ich war eigentlich das, der Chef von dem Plan B. So, Plan A waren die Konzerte, also erstmal auf die Straße, dann haben wir ein Zelt gekauft, dann haben wir eigene Stadtfeste organisiert, so. Und Plan B war, die Familie quasi in der größeren Breite bekannt zu machen, durch die Medien, Presse, Fernseh, Plattenfirmen und so weiter. Und das war mein, ich habe mich um diesen Plan B und auch später um das ganze Büro gekümmert, tatsächlich. Und das ist aufgegangen. In 94 ist, also nach mehreren Scheitern, das war ja nicht so, dass die erste Platte durch die Decke gegangen ist. Nein, nein, wir haben mehrere kleine Plattenfirmen erstmal gehabt und bis EMI, also heute Universal, uns unter Vertrag genommen hat, hat es wirklich Jahre gedauert. Und deswegen, und dann irgendwann mal wurde ich auch die rechte Hand von meinem Vater in das gesamte Geschäft, habe dort die Geschäfte geführt, also nicht als Einzige, aber schon die Führende in den 90er Jahren. Und heute noch bin ich eine der Geschäftsführerin unserer GbR, unsere Familienunternehmen. Mhm. Ja, also Kerstin und ich, also da sind wir schon ein starkes Team. Und die Jungs machen auch ihren Teil, aber ich sag mal so, um einmal, also ich glaube, deutlicher geht's nicht. Also als mein Vater es nicht gut ging, hat Kathy und mich eine Vollmacht über den Tod gegeben für alles. So, das heißt, der Vertrauen lag in den Frauen.
Er wusste auch, wer das Heft in der Hand hat und in die Hand nehmen kann.
Genau, er wusste auch, der auf uns war Verlass und wir haben es vorher geschafft. Aber jetzt habe ich die Frage ausgeweicht. Wie war
das
die Frage?
Macht überhaupt nichts.
Die Frage am Anfang?
Es ging in Wahrheit darum, dass du so viele Rollen inne hattest dein Leben lang und dass eigentlich so viele Rollen in dein Leben kamen, auch innerhalb deiner Familie, um die du wahrscheinlich nie gefragt hast, aber die einfach vor dir standen und dann hast du gesagt, dieses, ich kann, ich will und ich werde das jetzt umsetzen.
Ja, das ist interessant, das nehme ich mit. Ich kann, ich will und ich werde. Das
sind meine drei Sätze, die mich immer überall begleiten.
Ich kann, ich will und ich werde. Das finde ich stark, ja. Ja, das ist so, ja. Also, ich weiß die Frage. Du hast mich gefragt, woher kam die Stärke? Und ich sage ganz ehrlich, und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die nicht gläubig sind oder andersgläubig, aber ich habe es auch gestern Abend gesagt, ich stehe dazu, weil alles andere wäre Lüge für mich. Ne? Auch bei den Keynotes, manchmal gebe ich Vorträge vor, letztens war ich bei einer großen Bank in der Schweiz und das sind ja wirklich alles Geschäftsleute. Mhm. Also da redet man bitte nicht über Glauben, also würde ich mal jetzt behaupten.
Und Gott braucht hier nicht in diesem Raum sein.
Oder vor Ärzte, ich habe auch vor Ärzte Vorträge gemacht und so und das sind ja natürlich, Scientists.
Der Wissenschaft verpflichtet.
Aber ich kann nur die Wahrheit sagen und für mich die Wahrheit und die einzige Wahrheit ist, meine Kraft habe ich von meinem Glauben.
Und was gibt dir diese Freiheit, das in Zeiten, wo viele Menschen genau das zurückhalten? Das spürt man ja so deutlich in der Gesellschaft. Die glauben, tun es gerade fast ein bisschen leise, um nicht erkannt zu sein. Und du sagst es umso deutlicher und umso klarer.
Ich habe keine Angst. Also ich hab Gott alles zu verdanken. Und wieso soll ich jetzt irgendwie so tun, als ob nicht? Also ich brauche nicht everybody's darling zu sein. Mhm. Also für mich ist wichtig, dass er glücklich ist mit das, was ich bin. Mhm. Und nicht die Menschen um mich. Also oder ich selbst. Also ich sag mal so, es ist die Wahrheit und ich versuche bei der Wahrheit zu bleiben.
Und hast du diese Verbundenheit? Du hast ja gesagt, deine Mutter hat dir sehr viel mitgegeben davon, aber dein Vater hat ja auch einmal damit geliebäugelt, vielleicht ins Kloster zu gehen. Das heißt, er war auch ein gläubiger Mensch.
Ja, aber
Aber hast du diese Verbundenheit damals schon als junges Mädchen gespürt? Oder ist diese Kraft, diese Zuversicht, dieser Glauben, ist das auch über die Jahre gewachsen mit deinen vielen Rollen, Herausforderungen und Hürden, die du auch im Leben zu meistern hattest?
Ich war nicht ein frommes Kind oder so. Ich bin gerne in der Kirche gegangen, habe da gesessen und dachte, ach, schön. Mhm. Aber ich habe nie so, ich sag mal, manche Leute haben als Kind schon, wow, die wollen schon Pastor werden oder Priester oder so. Nein, das hatte ich nicht. Ich hatte tatsächlich eine Erfahrung als kleines Mädchen. Das war vielleicht die erste Erfahrung, die ich mich erinnern kann, wo ich so etwas, ja, etwas Übernatürliches gespürt habe. Und das war, ich muss so um dieses 6 oder 7 gewesen sein. Wir hatten ein neues Haus im Nordspanien gekauft und das Haus war leer und also zumindest der obere Etage war leer und wo die ganzen Schlafzimmern waren. Und als Kinder sind wir hochgerannt und das war bei uns so, bei Großfamilie ist, als erstes kommt, bekommt das. So, das ist so, que me pido auf Spanisch. Das heißt, ich hab, das ist mein Zimmer. So. Und die Jungs waren schneller als ich. So. Und dann haben die besten Zimmern in der Südseite. Und ich war in der Nordseite hinten, wo es dunkel war. Und dann bin ich da reingekommen und ich sehe das leere Zimmer und da sehe ich auf dem Boden so wie ein Papier, so mit etwas, so ein Druck. Ja? Mhm. Da ist was gedrückt auf dieses Papier. Und ich nehme das in der Hand, das war so zusammengefaltet und da ist ein Jesusbild. Ja, mit dem Herz Jesus, Corazón de Jesus.
Ah, das berühmte
Herz. Ja. Genau, genau. Und ich habe das in der Hand genommen, ohne was zu denken. Und ich habe so, ja, so wie ein Gänsehaut im ganzen Körper bekommen. Und ich dachte, dass ich die Flammen lebendig gesehen habe von seinem Herz. Und klar, ich war nur ein Kind, aber ich kann nur sagen, das war so das erste Mal.
Jetzt sag aber nicht, das ist dieses Bild, das auch in deinem Buch vorkommt, das du bis heute hast.
Natürlich, klar.
Das ist genau dieses Bild.
Das ist immer in meinem Schlafzimmer, egal wo ich bin, das Bild war da auf dem Boot, das Bild ist heute noch in meinem Schlafzimmer. Ich bete immer zum Herz Jesus, also das ist mein Corazón de Jesus und natürlich. Und das ist auch so ein Wunder, weil wir sind ja wirklich gereist, überall. Ich war noch ein Kind. Und dann denke ich heute, wie habe ich dieses Bild bewahrt?
Ja, das fasziniert mich schon. Und er hat ja so oft auch gewechselt, wo ihr gewohnt habt, wie ihr gewohnt habt.
Tausendmal.
Doppeldeckerbus, ausgeraubt in Rom.
Überall.
Aber dieses Bild hat es überstanden.
Es hat es überstanden. Und das ist bei mir heute noch. Und das ist so ein bisschen so, also das ist das erste Mal, wenn du mich fragst, wo hat dein Glauben angefangen? Und das ist das erste, was ich mich so erinnere. So, wo Gott mich so mein Herz gerührt hat. Ne? Und dann war natürlich der Tod von Mama. Das war für mich eine ganz große.
Wo ist deine Mama eigentlich begraben?
In Spanien.
In Spanien.
In das gleiche Haus, wo ich das Herz gefunden habe. Genau. Also nicht im Haus, aber in den Friedhof dieses Dorf. Und da weiß ich noch, dass zum Beispiel, es ist nicht, was meine Mutter gesagt hat, sondern wie sie den Tod gelebt hat. Das ist, was mich zum Glauben geöffnet hat, mehr denn je. Ich wusste, wie sie gestorben ist, in Frieden, zuverlässig, sicher,
dass mit euch,
ja,
bei
uns, sicher, dass nach dem Tod ein Leben für sie wartet, dass Gott da ist. Also mit dieser Selbstverständlichkeit, das hat mich so angesteckt, als ob die Türen des Himmels aufgegangen sind und ich könnte kurz da reinschauen durch Mutters Tod. Und also da kriege ich heute noch Gänsehaut. Und das war so eine Door-Opener, ein Türöffner zum Glauben. Und da habe ich die Kraft bekommen für diese ganze Zeit danach, die so hart war in der Metro und so. Hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht. Es ist crazy zu sagen, aber emotional und psychisch war ich wirklich in den dunklen Momenten meines Kindheits-, Jugendlebens. Ja, also es war so dunkel und mein Herz aber war in Feuer.
Und hast du das auch an die Jüngeren bei euch weitergegeben oder war es dir auch wichtig, du hast ja viel mit Kathy diese Mutterrolle übernommen. Habt ihr dann auch übernommen, ihnen Werte, Haltung, Säulen im Leben zu geben?
Sicher, ich meine, die Werte kamen von unseren Eltern, nicht? Ganz klar. Also da habe ich alles denn zu verdanken. Und natürlich haben wir versucht mit den Kindern, es gab zum Beispiel zu Hause ganz klare Gebote, man darf nicht lügen, man darf nicht klauen, man muss gut zu den anderen sein. Nächstenliebe war ganz groß. Wir sind jedes Weihnachten, egal ob wir Geld hatten oder nicht, also auch Entschuldigung, auch an den Winter, wo Mama gestorben ist, wo wir nichts hatten, ich weiß noch ganz genau, dieses erste Weihnachten, der 24., was haben wir da gemacht? Wir sind zum Kinderheim, zum Waisenhaus gegangen in Pamplona und haben dort für Waisenkinder gesungen. Wir hatten nichts, selber nichts. Wir hatten unsere Mutter verloren. Und Papa hat gesagt, komm, wir gehen dahin.
Ich wollte gerade sagen, war der Papa auch da, der Mutter dahinter?
Ja, ja, ja. Mhm. Das war Papa. Also Papa hatte als junger Mann Philosophie und Theologie studiert in Rom. Mhm. Er wollte Priester werden ursprünglich. Mhm. Und dann hat er sich nach 4 Jahren entschieden, dass er doch eine Familie gründen will. Und ich glaube auch, dass er, obwohl ich praktizierende Katholiken bin, er hatte seine Probleme mit der Kirche, mhm. ja, mit der katholischen Kirche. Mhm. Und er hatte dort irgendwelche, ja, weiß nicht.
Er war ja ein kritischer Geist, oder?
Er war ein absolut kritischer Geist und auch mit Recht. Und also zum Beispiel John Paul II, wie sagt man?
Johannes Paul II.
Genau, den fand er ganz toll und hat er sogar ein Lied für ihn geschrieben.
Okay.
So war Papa. Und dann andersrum ist er, der war jetzt nicht Kirchengänger, also am Sonntags, aber er hat uns geschickt, so geht mal. Also nicht immer, aber wenn es mal ging. Und also er war schon so eine Person für sich, eine Persönlichkeit. Und
wie ist es eigentlich, wenn man für eine Familie so verantwortlich ist? Man spürt ja bei euch wahnsinnig viel, dass die Familie auch Halt, auch Säule, auch Wertegeber, Basis für alles war, dass ihr dieses Leben auch so leben konntet mit diesen vielen Höhen und Tiefen, Erfolgen, Reichweiten, von denen heute viele nur träumen, jubelnde Fans, die sich kreischend vor eure Busse geworfen haben oder auf euer Hausboot wollten. Oder du hast so unfassbar viel erlebt, aber hast du nicht manchmal auch das Gefühl, dass wahrscheinlich jeder andere Mensch mit weitaus kleineren Familien hat, dieses, heute gehen sie mir alle auf die Nerven, heute möchte ich einfach meine Ruhe, ich möchte mich zurückziehen, das ist mir alles hier zu viel. Das kennen ja Menschen schon mit weniger Geschwistern und du hattest jetzt wirklich nicht wenige.
Ja, ja, natürlich. Also ich denke, der Maß ist wichtig im Leben, nicht? Und alles kann zu viel werden, wenn es zu viel davon ist. Wenn man zu viel Süßes isst, dann wird man auch irgendwann mal, hat man Sehnsucht nach Herzhaften. Das war sicherlich, also zum Beispiel in den 90er Jahren, als wir den großen Durchbruch erlitten haben, also erlebt haben, es kam ein Moment, wo alles viel zu viel war. Also dieser Ausmaß von Erfolg und dieses nicht einfach auf die Straße spazieren zu können, immer mit Bodyguards, das war einfach nicht mehr schön. Aber es gab auch Drohbriefe und ganz, ganz viele Sachen, wo man nicht unbedingt in der Öffentlichkeit erzählt, weil man möchte natürlich nicht irgendwie was erwecken da, aber es gab viele, viele schwierige Situationen und auch diese Ausmaß an Arbeit, also ich war damals die rechte Hand in den 90er Jahren von Papa in Büro, also in Business und ich weiß noch, da habe ich einmal eine Reise gemacht, weil ich habe auch natürlich die Familie vertreten und habe mich um die Verträge gekümmert und alles und ich weiß noch, es gab einmal eine Reise, das ging so, das werde ich nicht vergessen, das war Frankfurt, Paris, in 10 Tagen alles. Frankfurt, Paris mit Flugzeug, ja. Frankfurt, Paris, Paris, New York, New York, Nashville, Nashville, Los Angeles, Los Angeles, Tokio, Tokio, Hongkong, Hongkong, Peking, Peking, Frankfurt. Also,
das weißt du heute noch, das muss eindrücklich gewesen sein.
Genau, ich war danach platt 2 Wochen. Aber was ich sagen will ist, also ich war so in Jetlag, dass ich gar nicht essen konnte, 2 Wochen. Also ich hatte keinen Appetit. Aber das war sehr symbolisch für die Zeit, wo alles so schnell ging. Und ich bin morgens aufgewacht um 8 Uhr morgens und bin ins Büro gegangen und war also die meisten Tage nie vor 23 Uhr wieder zurück auf unserem Boot. Also es war too much, too much. Und auch diese Fanwelt, die wurde so, so groß und so.
Es war Hysterie, man kann es so sagen.
Ja, es war große Hysterie. Ja, und es war auch bedrängend, nennt man das, oder also die Masse. Es waren ja nicht die einzelnen Personen. Ne? Manchmal kommen Fans zu mir heute, sind erwachsene junge Frauen und sagen, es tut mir so leid für damals.
Tatsächlich.
Ja, und sie sagen, ich wusste gar nicht, dass es euch so ging, weil ich habe ja in meiner Biografie habe ich ja davon ein bisschen erzählt und ich sage, du kannst ja nicht dafür, Schatz. Also das ist ja nicht der Einzelne gewesen, sondern die Menge hat es ausgemacht und wir waren ja auch selber schuld. Wir hätten und irgendwann mal ist es so gewesen, dass wir uns zurückgezogen haben. Mhm. Wir haben bewusst uns zurückgezogen, wir haben das Haus in Irland gekauft und wir haben nichts mehr gemacht, jahrelang, damit sich das alles beruhigt, weil es war too much.
Mhm. Und in dieser Zeit sind dann auch quasi die Geister in euch erweckt, euch als Einzelpersonen, als einzelne Menschen mit Stärken und Schwächen außerhalb dieses Familienkonzepts auch selbst ein bisschen zu entdecken?
Also ich möchte und kann auch nicht für die anderen sprechen.
Aber bei dir?
Genau. Ich kann für mich sprechen, tatsächlich in dieser Zeit, wo man denken würde, oh, jetzt haben sie dieses Stadium erreicht. Und dazu wollte ich noch mal was sagen. Dieses Stadium voller Menschen war jetzt nicht, es ging nicht prinzipiell um Geld oder Ruhm. Mhm. Für mich war das immer eine Mission. Mhm. Es ging um to change the world, die Welt zu verbessern. Es ging um Menschen, ein Stadion voller Menschen, die singen aus Freude und Positives.
Passiert heute noch was in dir, wenn du First Time anstimmst und Menschen können auswendig mitsingen? Was spürst du dann?
Dankbarkeit.
Ja.
Ich bin nur dankbar für alles in meinem Leben.
Mhm.
Und auch wenn ich das vorsichtig sage, auch für die Sachen, die nicht so leicht sind. Also in dem Moment will man nicht. Aber ich bin einfach dankbar, dass ich einen Beruf habe. Ich muss nicht an offenen Herz operieren oder ich muss nicht an der Kasse stehen und ich muss kein Polizist oder Krankenschwester sein, die auch so viel Leid erleben müssen. Mhm. Ich darf was Positives den Menschen beibringen. Ich darf Musik machen.
Mhm.
Das heißt nicht, dass es für mich auch nicht hart ist manchmal. Also zum Beispiel gestern Abend hatte ich eine Keynote, einen Vortrag und danach natürlich öffne ich dann mich. Also ich versuche alles, was ich tue, 100% zu machen. Das ist so meine Philosophie. Entweder alles oder gar nicht so. Und dann öffne ich mein Herz und bin dann auch sehr ehrlich. Und dann kommen die Menschen zu mir und erzählen ihre Geschichte.
Mhm.
So, und einerseits ehrt mich das, andererseits bin ich vielleicht manchmal überfordert und denke, wow, ich kann sie aber nicht helfen, dieser Mensch. Mhm. Und dann kann ich nur sagen, okay, ich bete für dich oder so. Und deswegen, mein Beruf ist nicht nur schön, sondern ich trage auch sehr viel.
Mhm.
Ja?
Mhm. Man muss erst einmal aufnehmen, wenn so viele Menschen ihre Geschichten zu einem tragen, oder? Wir sehen das auch bei Welt der Frauen, beim Magazin.
Genau.
Sehr oft erreichen uns seitenlange Briefe, wo Frauen ihr Leben erzählen, ihre Hürden, ihre Schwierigkeiten, ihr Leid. Aber ich glaube, manchmal ist es doch manchmal nur genau der Moment, dass man diese Stelle gefunden hat, wo man es hintragen darf.
Genau, to give it up. Ne?
Mhm.
Das ist genau der Punkt. Ich versuche zum Beispiel konkret, und das ist jetzt sehr persönlich, aber wenn zum Beispiel nach einem Vortrag versuche ich mir wirklich Zeit zu nehmen für die Menschen und dann erzählen die mir ihre Geschichte. Ne? Zum Beispiel gestern Abend erzählte mir eine junge Dame, dass ihr Bruder Selbstmord begangen hat. Das ist eine sehr, sehr schwere Geschichte, die sie hat. Und in dem Moment versuche ich, während sie mit mir spricht, einfach zu sagen, okay, lieber Gott, bitte, ich bete dann, ne? Also so im Stillen, nimm sie in dein Herz und kümmere dich um sie und bitte, ich kann das nicht. Ich kann ihr nur im Arm nehmen und sagen, ich bete für dich oder so, nicht?
Das ist ein großes Zutrauen, dass Menschen dir diese Geschichte hintragen und hinlegen.
Genau, deswegen. Also ich sehe mich nur als Instrument, tatsächlich.
Und für viele Frauen ist es ja tatsächlich auch, du bist mit einer Brustkrebserkrankung in einer Zeit schon sehr offen umgegangen, als viele das noch sehr, sehr geheim gehalten haben, wenn das so war.
Ja.
Die gingen dann ins Krankenhaus und haben das geheim, haben sich zurückgezogen aus ihrer Karriere.
Mhm.
Du hast das eigentlich sehr schnell, sehr offen auch gemacht und damit ja auch viel Zuneigung von Frauen bekommen, die gerade in derselben Geschichte drin waren wie du. Bis heute.
Ich hoffe, das wäre schön. Tatsächlich ist es so, das erste Jahr habe ich das für mich bewahrt, weil ich war überfordert mit der Situation. Mhm. Unsere Kinder waren sehr klein, die waren 6 und 8.
Mhm.
Und in der Zeit kam natürlich nochmal sehr vieles hoch. Also zum Beispiel, für mich war Brustkrebs tot. So. Ich habe es ja mit meiner Mama erlebt, ne?
Mhm.
Brustkrebsdiagnose.
Brustkrebs heißt sterben, war deine Wahrnehmung.
So, genau. Und nicht nur sterben, sondern Chaos für die ganze Familie, für die Kinder. Ich habe nur das Leiden meiner Kinder gesehen und ich habe zum lieber Gott gebetet, nein, bitte, gib mir 10 Jahre. 10 Jahre, damit die Kinder groß genug sind. So, das heißt, das erste Jahr war ich natürlich überfordert und nur damit beschäftigt. Therapien, Operationen und so weiter. Und ich war froh, dass ich nicht in dieser Zeit in der Öffentlichkeit drüber sprechen musste. Mhm. Dann kam aber eine gewisse Zeitung, die immer irgendwie alles erfährt in Deutschland, weiß nicht wie, zu uns und sagte, wir haben davon erfahren von irgendjemand. Und wir wollen einen Bericht daraus machen. Und dann hatte ich keine Wahl. Das heißt, ich habe dann gesagt, okay, ich muss offensiv damit umgehen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn, dann richtig. Und dann habe ich mit einem Kontakt von uns, der Stern TV, damals war schon sehr, sehr beliebt. Und die machen auch eine gute Reportage. Ich habe gesagt, okay, dann machen wir eine richtige Reportage, auch mit Frau Professor Nitz, meine Ärztin, um auch Awareness, also wie sagt man Awareness, ja, Bewusstsein, um auch,
ja, genau,
für das
aber
Thema.
Aber es ist wieder mal der Patricia Way.
Na, ja, genau.
Wenn, du hast da gesagt, nicht so, wie ihr das vorhabt, sondern
genau.
I do it my way.
I do it my way, so ist es. Und dann richtig so im Krankenhaus und dann untersuchen und so. Also wenn, dann real oder gar nicht. Und das war auch ein Gut. Ich bin auch sehr froh drüber, dass wir es so gemacht haben. Und ja, und seitdem bin ich halt natürlich bekannt, dass ich mich einsetze für Vorsorge, bin auch Botschafterin der Brustkrebs e.V. in Deutschland und genau, und da versuche ich natürlich ja, Frauen Mut zu machen, dass, also ich glaube dran, dass wir, wenn wir zur Vorsorge gehen, und meine Mama hatte diese Möglichkeiten nicht in ihrer Zeit, es gab damals gar nichts.
So. Es gab diese Awareness nicht, es gab Informationen nicht, es gab keine Mammographie, es gab keinen Aufruf im Oktober, tastet
nichts.
Euch alle ab.
Gar nicht. Und heute gibt's so viel. Also es gibt ja auch wissenschaftliche Studien, dass wenn man das frühzeitig genug erwischt, dann hat man 90-95% Chancen zu leben. Mhm. Das ist eine Chance für uns Frauen. Und deswegen, ja, jeden Oktober versuche ich da eine Aktion zu machen bei Instagram, Social Media und so. Und aber auch so allgemein. Und es ist ganz wichtig. Also da können wir sehr, sehr viel machen.
Du hast einen Punkt angesprochen, deine Familie, dass du selbst diesen Fokus dann hattest. Ich möchte meine Familie, meine Söhne, meinen Mann nicht im Chaos zurücklassen. Ich möchte noch nicht gehen. Gib mir noch 10 Jahre. Du sprichst ganz offen darüber, dass deine Familie für dich einen ganz hohen Wert hat.
Alles, ja.
Du warst auch teilweise dann bereit, deine Karriere, deine Laufbahn auch für diese Familie zurückzunehmen.
Alles, würde das auf die Stelle. Also das ist mir, das ist mir gar nicht wichtig. Also Geld, Karriere und so, das ist alles so unwichtig, so vergänglich, alles so vergänglich. Also meine Kids, mein Mann und die Menschen, die ich liebe und mich lieben um mich, das ist alles für mich. Also wir werden alle irgendwann mal sterben. Wir nehmen nicht unsere Karriere mit. Wir nehmen unseren Geldbeutel nicht mit. Wir nehmen das alles gar nicht mit. Das ist alles so unwichtig angesichts des Todes. So unwichtig. Und das Einzige, was wir nehmen, also bin ich überzeugt, ist unserem Herz. Das, was wir in unserem Leben geschenkt haben oder nicht geschenkt haben. Und also ich glaube, ne, dass es ungefähr so aussehen wird. Und von daher ja, also meine Jungs, ich bin sehr froh, in der Zeit waren wir auch in Belgien. Das hat mir sehr viel Kraft gegeben. Wir lebten zu Fuß 3 Minuten von einem Kloster. Und wir sind da bewusst auch zurück, also dahin gezogen. Und ich war jeden Morgen zur Messe und das hat mir so viel Kraft gegeben. Und die Kids waren auch in so Bibelgruppen und Gebetsgruppen, der Pfadfinder. Und das war eine sehr, sehr wichtige, schöne Zeit. Und also ich bin so froh, dass ich sag mal, die Jungs da keinen Schaden davon bekommen haben. Ja, also das ist für mich so wichtig, weil ich, selbst wenn ich damals stark war und das alles mit meiner Schwester gestemmt habe.
Aber du weißt, wie sich Angst anfühlt.
Man hat schon einen kleinen Schaden, muss man sagen. Also man ist schon ein bisschen, also einerseits bestärkt, andererseits ist man so ein bisschen
Naja, immer die Angst, jemanden zu verlieren, oder auch? Ja. Es ist immer diese Angst im Raum, man könnte jetzt jemanden, den man sehr liebt, einfach verlieren.
Ist so, ne? Und wir sind Menschen, ich bin nur ein Mensch. Von daher ich bin schon froh, dass die Jungs da stark sind und das sind gute Jungs, die haben einen guten Herz, einen starken Herz für andere Menschen. Das war mir immer wichtig. Und wir hatten zu Hause immer Menschen, die also wir haben das mal irgendwann mal ausgerechnet, ne? Denn es die ersten 16 oder mehr oder 20 Jahre unseres Ehelebens hatten wir immer jemand zu Hause, der bedürftig war, der mit uns gelebt hat.
Schon wieder ein Kelly-Relikt. Das war doch bei deinen Eltern schon so.
Genau.
Dass so immer wirklich, jemand bei euch dabei immer. War, oder?
Also ich rede hier von wirklich Menschen von innerhalb der Familie, also meine Ursprungsfamilien, aber auch der neue Generation oder einfach nicht Familienmitglieder. Wir hatten immer jemand zu Hause, der es nicht gut ging und bei uns teilweise ein Jahr, teilweise zwei Jahre gelebt hat, teilweise drei. Und deswegen meine, also was ich sagen will, auf die Jungen zurückzugehen, das war für mich immer und für Dennis auch ganz wichtig, dass die Liebe in erster Stelle steht. Die Liebe ist das Wichtigste auf dieser Erde. Die Liebe ist nicht vergänglich. Das ist das Einzige, was nicht vergänglich ist.
Und wie hält man diese Liebe aufrecht, auch dann, wenn Familie manchmal schwierig ist? Wie macht man das? Familie ist ja auch fordernd. Familie, das sind so unfassbar viele Charaktere, die aufeinandertreffen, Eigenschaften, Talente.
Ja.
Jeder hat seinen eigenen Willen. Sieht man ja zuletzt auch bei euch auch als Familie.
Ja.
Maite ist ihren Weg gegangen in eine völlig andere Richtung. Kathy, ja. Michael Patrick hat sich ganz neu entwickelt, obwohl er eine Zeit lang auch im Kloster war. Jeder hat so seinen Weg. Wie macht man es denn dann auch, wenn es einmal schwierig ist, als Familie trotzdem zu bestehen und diese engen Bande nicht völlig loszulassen?
Ich habe nicht eine Antwort zu allen Fragen. Ja, ich habe es manchmal sehr, sehr schwierig. Also mit meiner kleinen Familie, ich bin so dankbar, dass wir sind sehr eng.
Mhm.
Und waren es immer und ich hoffe, wir werden es immer sein. Und das ist so eine kleine heile Welt, die ich mir sehr bewahre. Mit meiner Ursprungsfamilie habe ich manchmal sehr zu kämpfen. Also mit einigen ist es wirklich sehr, sehr eng. Und mit anderen muss ich mich teilweise abgrenzen. Also das ist, vielleicht ist das überraschend für dich, aber es ist, Liebe kann auch sein, Liebe für dich selbst.
Mhm.
Ja, ich kann nicht, ich sag mal, ich kann mich oder ich kann mich nicht, wie soll ich sagen, emotional missbrauchen lassen zum Beispiel. Mhm. Es gibt Menschen, die haben gar keine Rücksicht oder denken, die wissen es besser und du musst es jetzt so machen und man muss sich auch beschützen können. Also das habe ich erst in den letzten Jahren gelernt.
Mhm.
Ich war sehr, sehr lange die Patricia, die ich wollte immer Harmonie mit jedem und ich dachte, okay.
Ja, auch ein bisschen deine Mutterrolle, die du da in diesem System auch gelebt hast oder innehattest.
Ich muss immer für jeden
alle zusammenhalten.
Da sein. Ich muss alle zusammenhalten, ich muss immer für jeden da sein. Ich muss immer gut zu jedem sein, auch wenn die nicht gut zu mir sind. Und ich habe die letzten Jahren wirklich gelernt zu sagen, du hast Prioritäten im Leben, Patricia. Der liebe Gott erwartet nicht alles von dir. Du musst erstmal schauen, dass du deine kleine Familie, also mein Mann, meine Kinder, die sind Priorität und deine Gesundheit. Und dann gehst du darüber hinaus. Und ich habe jetzt gelernt, dass ich auch Einschränkungen habe und dass ich auf mich achten muss. Wie du merkst, das ist kein einfaches Thema für mich.
Nein, ich spüre das. Ne? Aber das ist ja auch etwas völlig Natürliches. Sich auch abgrenzen zu lernen, ist ja auch wahrscheinlich ein Teil des Erwachsenwerdens. Und es gibt Menschen, die haben weitaus weniger Geschwister als du und müssen sich abgrenzen.
Ja, ist so. Also wirklich, früher habe ich da für Kraft ausgegeben, um wirklich mich zu bemühen, dass selbst mit diesen einen Geschwistern, da werde ich natürlich keine Namen erwähnen, das gehört sich nicht, aber mit einem Geschwisterteil, dass es alles wieder gut wird. Und ich habe damit aufgehört. Ich habe gemerkt, ich mache mich kaputt, weil dieser andere Mensch möchte das gar nicht.
Mhm.
Oder wir passen gar nicht von den Werten. Oder es soll nicht sein.
Mhm.
Es ist auch okay.
Lieben heißt auch, jemanden loszulassen.
Genau.
Oder?
Ich muss nicht, weil ich Christin bin, muss ich mich mit jedem gut verstehen. Das ist falsch. Also habe ich für mich jetzt so festgestellt.
Mhm.
Und natürlich muss ich gut zu jedem sein, nicht? Das ist klar.
Mhm.
Das heißt, ich wünsche niemand Schlechtes und ich bin immer für die da, wenn irgendwas ist. Aber ich muss nicht im Reinen mit jedem sein. Und das ist für mich jetzt ein neues Erkenntnis, wo ich sogar merke, das erleichtert mich.
Ich würde gerade sagen, bist auch du ein Stück gereift an dieser Herausforderung.
Definitiv. Ja, und ich glaube, es ist auch gut für meine kleine Familie. Dann habe ich, also ich war immer da, ne, für meine Kinder und Mann. Also das.
Aber natürlich wird dein kleines Netzwerk auch gespürt haben, dass du fürs große Netzwerk auch irgendwie so
Kraft.
Ja, und vielleicht auch so diese Klebesubstanz, ich hole alle wieder zusammen. Ja, auch beim großen Comeback hast du ja auch eine riesengroße Rolle gespielt. Total. Jetzt kommen wir alle wieder auf die Bühne.
Ja, also beim großen Comeback 2017, und da haben wir ja wirklich in 5 Jahren, also vor der Corona, nee, das waren gar nicht 5 Jahren, das waren nur 3 Jahren, glaube ich, da haben wir 126 Arenenshows in 7 Länder Europas gemacht. Das war crazy, es war so schön. Aber dafür habe ich zum Beispiel 10 Jahre lang gebetet, jeden Abend. Ich habe gebetet. Und innerhalb der Geschwisterfamilie, die meisten haben gesagt, Tüscher, es wird nie wieder passieren. Es geht nicht. Jeder geht seinen Weg, sagt, nein, das wird passieren.
Das war ein großer Wunsch von dir?
Das war ein ganz großer Wunsch von mir.
Warum?
Es ist meine Mission. Mhm. Und ich glaube immer noch, the best is yet to come. Es gibt Leute, die jetzt in dem Business sagen, ja, die Family, das ist vorbei und die hatten ihren Comeback und jetzt geht jeder in seine Richtung und so. Nein, oh nein, the best is yet to come, ladies and gentlemen. Oh yes, und sowas von. Weil ich einfach der Überzeugung bin, dass wir hier eine Mission haben. Und es muss jetzt nicht Religion sein, es kann auch einfach mal was Positives für Menschen, die nicht gläubig sind. Die Mission ist, dass wir was Positives bringen.
Es reicht ja, wenn man bei einem Konzert von euch sich einmal umdreht. Und damals, es war kurz, glaube ich, vor Weihnachten, war ein Konzert in der Wiener Stadthalle und ich habe natürlich mir das auch nicht entgehen lassen und euch gesehen. Und mir hat aber vor allem auch nicht nur der Blick auf die Bühne gefallen, sondern mich umzudrehen und die Menschen zu sehen. Mhm. Und da lagen sich Männer und Frauen, Mütter und Töchter, Ehepaare, Freundinnen, die sich von früher kannten und wiedergesehen haben, in den Armen, als ihr gemeinsam die ersten Töne von Liedern angestimmt habt, wo jeder sofort, und vielleicht haben sie es auch Jahre nicht gehört, mitsingen konnte. Ja. Und dann lagen die sich in den Armen. Das alleine schon.
Ja, das ist es ist ein Privileg, muss man sagen, dass man sowas machen darf. Also ich glaube, die Kelly Family ist größer als wir. Ich glaube nicht, also ich bin, und vielleicht würde nicht jeder Geschwister das so sehen.
Du meinst die Marke oder der Name?
Nein, ich rede gar nicht von Marke oder Erfolg oder Geld, gar nicht. Ich sehe das ist auf
dieser Familiensinn.
Genau, also da ist für mich eine Mission. Das heißt, also jeder hat in seinem Leben eine Mission, so, um das klar zu machen. Du hast eine Mission und die Zuhörer haben ihre kleinen, jeder hat klein, groß Mission. Ich glaube, in Gottes Augen, es gibt nicht klein und groß. Ja, ich glaube, er bewertet alles. Ich bin jetzt nicht, ich weiß nicht genau, wie Gott denkt, aber also wenn ich die Bibel lese, so höre ich das raus, dass er braucht jeden in seinen Platz. Mhm. Wir sind, er ist der Haupt und wir sind die Glieder. Mhm. Und jeder muss seinen Teil machen und dann klappt das alles. Und unsere Teil als Künstler ist, den Menschen Kraft und Hoffnung zu geben. So sehe ich das. Und das ist meine Mission. Und ich glaube nicht, dass ich in der Kelly-Family geboren worden bin, einfach mal, just mal so for fun. Nein, ich glaube, dass es einen Purpose haben, dass ich einfach...
War es auch dein Auftrag?
Mal ein Auftrag, genau. Mhm. Und das erfüllt mich. Und wenn ich sehe, und es ist nicht auf der Bühne so stehen und sagen, ich bin der Star, ich hasse dieses Wort Star. Weil Star bedeutet ein Stern, der höher
man
ist,
nicht greifen als kann.
Nicht greifen kann. Ich bin auf Augenhöhe, ich bin sogar auf der Bühne, bin ich ein Diener. Ich diene, also I serve the audience. Ich diene das Publikum, damit sie zusammen, dass wir alle eine Einheit bilden und wirklich diese Liebe, also es klingt gleich kitsch, aber diese Einheit zu spüren, dass alles ist okay und wir sind da als Family. Das ist eine Community, das ist eine Family. Das ist nicht hier, wir sind auf der Bühne und man bewundert uns. Also für mich ist es nicht so, vielleicht sehen es andere so, aber für mich war das nie der Fall. Ich diene dieses Mission und das ist, damit die Menschen in diesen 2 Stunden Hoffnung schöpfen, Liebe schöpfen, zueinander finden innerhalb deren Familien, Kraft finden und dann ihre Mission nachgehen können.
Und ist es auch das, was du in deinen Keynotes jetzt, mit denen du unterwegs bist, den Menschen ein bisschen aus diesem Familiennetzwerk, aus dem, was du aus diesem Produktfamilie, es war ja auch ein Produkt, es war ein Netzwerk, es war eine Familie im wahrsten Sinne, aber es war auch ein populäres Produkt. Ist es das, was du mit herausnimmst und diesen Menschen auch gibst und sagst, schaut, das habe ich gelernt in diesem Familienkonzept, in diesem Unternehmen Familie und ich gebe euch jetzt meine Erfahrung mit. Ist es das, was du ihnen auch schenken möchtest?
Ich weiß es nicht. Ich bin tatsächlich im Moment auch auf dem Weg. Mhm. Ja, es ist ja nicht lange her, dass ich mit den Keynotes angefangen habe. Aber ich spüre jetzt schon, also von Anfang an, eine unglaubliche Reaktion, die sehr ähnlich ist wie den Konzerten. Mhm. Von daher, also ich sehe, dass die Menschen genauso bewegt sind wie beim ein Konzert und Kraft schöpfen für sich dann auch, ja, ist schwer zu beschreiben, aber ja, es ist auch ein Teil meiner Mission und vielleicht auf eine andere Art und Weise, eine andere Form. Du hast es vorhin gesagt, ich bin reifer geworden, das stimmt. Ich bin reifer geworden und das, was mir Kraft gibt und Hoffnung gibt, versuche ich weiterzugeben, indirekt natürlich, indem ich meine Story erzähle, meinen Lebensweg. Und
was würdest du aus heutiger Sicht sagen in diesen Stunden, der Abschied deiner Mutter, das Musizieren in den Tiefen der Metro, die Unsicherheit, können wir uns morgen noch was leisten? Ihr habt Wien für euch aufgemacht und plötzlich war das Unternehmen Roncalli damals, die euch irgendwie mit hereingezogen haben. Du hast so viele Dinge erlebt, dass es immer irgendwie weitergeht und das verkörperst du auch, dieses Weitergehen. Ist es das, was du den Menschen auch geben möchtest, diesen Gedanken, dass es immer irgendwie weitergeht und Familie da ein Antrieb, ein Motor dahinter sein kann, dass dieses Weitergehen auch funktioniert?
Definitiv. Also wenn ich das auf ein paar Worte zusammenbringen müsste, dann ist es auf jeden Fall Hoffnung. Ja, we say, also es gibt ja die drei, also für uns Katholiken, the three cardinal virtues, ne? That's hope, charity and faith. Ne? Mhm. Und es geht nicht um was Religiöses, weil jeder Mensch ist frei zu glauben, nicht zu glauben oder anders zu glauben. Aber ich glaube, dass wir alle brauchen Hoffnung und Kraft und Liebe. Und das ist definitiv meine Mission, egal in welcher Form. Das kann auch zum Beispiel jetzt die Vorträge, das ist nichts, was ich geplant habe. Das hat sich ergeben. Da kam jemand auf mich zu und sagte, hättest du Lust? Und ich bin grundsätzlich ein offener Mensch und dachte, komm, probier's mal, schau mal. Und, und plötzlich geht das so richtig auf und viele Anfragen kommen. Und ich mache nicht nur große Vorträge für eine große Bank in der Schweiz, sondern sehr gerne auch für kleine Vereine, ja, die auch nicht so viel bezahlen können, weil ich merke, ich kann was bewegen. Ich bin was wert. Ich meine, das, was ich erlebt habe und was ich mit den anderen teilen kann, bringt denn was. Und das heißt, dann ist es meine Mission. Dann kann ich den auch, von daher, also auch kleine Vorträge machen mir auch sehr, sehr großer Spaß. Einen kleinen Verein oder vielleicht einen christlichen Verein oder einen anderen Verein oder eine Stiftung. Mhm. Ich habe jetzt für Missio auch ehrenamtlich was gemacht und also der liebe Gott oder das Leben überrascht uns immer wieder. Ne? Also ich bin tatsächlich niemand, der sich gerne auf der Bühne stellt, das muss ich auch sagen. Und meine Engen wissen das. Das ist wirklich ein Kampf für mich, das wirst du nicht glauben, aber es ist jedes Mal ein Kampf für mich, auf die Bühne zu gehen. Das glaubt keiner.
Nein, das ist fast nicht zu glauben bei den Bühnenmenschen wie dir.
Es ist wirklich so. Ich übertreibe überhaupt nicht. Dennis kennt das und auch meine Assistentin Claudia. Es ist immer ein Kampf für mich. Ich bin wahnsinnig nervös vorher. Auch gestern Abend. Einmal auf die Bühne ist es komplett weg. Dann spüre ich so eine große Kraft, die mich trägt und boah, das geht alles von alleine. Aber vorher, ich leide mit Bauchschmerzen ganz, ganz schlimm. Stunden vorher.
Und trotzdem gehst du jedes Mal wieder?
Ja, weil ich weiß, dass das mein Job ist. Ich weiß, dass das mein das, was wofür ich hier bin. Was soll ich sonst machen? Ich kann ja nichts anders.
Was würdest du in deinem Leben anders machen aus heutiger Sicht?
Gar nichts.
Gar nichts? Mhm.
Überhaupt nichts. Es ist alles gut, wie es ist, weil nicht ich, sondern Gott lenkt mein Leben. Mhm. Ich bin sicherlich absolut unperfekt und ich habe sehr viele Fehler gemacht, aber im Grunde genommen hat Gott die immer benutzt, um mich näher zu ihm zu bringen. Von daher nichts.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Offenheit, für dieses schöne Gespräch und hören zu dürfen, was Patricia Kelly denkt, wie sie wächst und wie sie gerade ihre nächsten Schritte, ihre Möglichkeiten geht und damit Menschen erreicht. Vielen herzlichen Dank.
Ich habe zu danken. Das war für mich wirklich kein Interview, sondern ein Austausch zwischen Schwestern. Und danke für diese Gelegenheit und danke für das, was ihr tut. Denn es bringt so viele Menschen so viel Kraft. God bless you.
Ich danke dir. Dankeschön. Wenn auch Sie Lust haben, Welt der Frauen weiter zu verfolgen, diesen Podcast zum Beispiel immer wieder zu hören, sobald es eine neue Folge gibt, dann darf ich Sie einladen, das Glöckchen zu aktivieren und uns zu abonnieren. Und das geht natürlich auch bei unserem Magazin Welt der Frauen auf www.weltderfrauen.at. Da gibt es die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen, digital und analog. Ich sage danke, dass Sie dabei waren und freue mich auf die nächste Ausgabe vom Podcast von Welt der Frauen.